Bevor es in den heutigen Podcast geht, möchte ich dich gerne auf einen Live-Online-Kurs mit Simon Kurzhals hinweisen, in dem es um das Thema Notfallpsychiatrie geht. Dieser Kurs wird am 29.06.2024 von 10 bis 12 Uhr stattfinden und alle weiteren Infos dazu findest du in den Shownotes oder auf unserer Internetseite unter klinisch-relevant.de. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Privatdozentin Dr. Ute Lewitzer zum Thema Suizidprävention. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen heute zu einem weiteren Beitrag aus dem Themenbereich Psychiatrie für klinisch relevant. Und ich freue mich, dass ich heute mit Ute Lewitzka sprechen kann, Privatdozentin und Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universitätsklinik in Dresden, dort zuständig für die Leitung der Arbeitsgruppe Suizidforschung. Und zudem als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Werner-Felber-Institut, wo auch du dich mit Suizidprävention und interdisziplinärer Forschung im Gesundheitswesen auseinandersetzt. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Bereitschaft, mit mir zu sprechen. Und ich würde einfach direkt starten und dich gerne fragen, warum du dich mit Suizid und den Hintergründen zu Suiziden beschäftigst, wie du dazu gekommen bist und warum die Auseinandersetzung dafür oder damit so wichtig ist.
Ja, tatsächlich bekomme ich die Frage ja immer mal gestellt und ich kann ja gar keine ganz schlaue Antwort geben, weil ich nicht, wie ich es oft erlebt habe, auch in der Medizin einen unmittelbaren eigenen Bezug dazu habe, zu dem Thema. Also ich komme tatsächlich nicht aus einer Betroffenheit. Das macht mir manchmal eher Sorgen im Sinne von, vielleicht hält das Leben das ja noch bereit für mich. Das kommt vielleicht erst. Aber es ist und auch, das ist ja häufig in der Wissenschaft so, es steht und fällt mit Mentoren, die dich begleiten. Und bei mir war es eben auch mein Mentor, Professor Felber, der mich zu diesem Thema Suizidforschung, Suizidprävention gebracht hat. Und dann ist es diese Erfahrung, und ich glaube, deshalb bin ich auch dabei hängen geblieben, wenn du die Menschen in diesen existenziellen Krisen begleitest, begegnest du ihnen nochmal anders, näher dran als bei anderen Erkrankungen. Also zumindest ist es mein Eindruck. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich das durfte und darf, dass ich Menschen begleiten darf und dass ich so diesen Weg von ihnen ein Stück begleiten darf und vor allen Dingen ja ganz oft erlebt habe, dass es wieder gut werden kann. Also gut im Sinne von, es kann sein, dass trotzdem eine Erkrankung da ist und dass die wiederkommt, aber dass dieses Existenzielle, dieses ich will nicht mehr leben, dass man da wieder rauskommt. Ich glaube, das ist das, was mich auch treibt oder aus dem ich auch schöpfe.
Dass es also ein dynamisches Geschehen ist.
So ist es. Und dass es wichtig ist, ist uns allen klar, weil da sprechen alle Zahlen dafür, wie viele Menschen betroffen sind, wenn ich Weiterbildung mache, wie viel. Also da findest du in jeder Gruppe Betroffenheit, entweder im näheren oder im weiteren Umfeld. Beruflich, fast in jedem Beruf, der mir einfällt, gibt es irgendwie einen Bezug zu dem Thema. Also das ist ein relevantes Thema tatsächlich auch auf der gesellschaftspolitischen Ebene.
Genau, es zieht sich eben, wie du schon sagtest, durch die ganze Gesellschaft, also es gibt eigentlich keine Gruppe, die ausgespart ist und wo man per se jetzt sagen könnte, da gibt es nicht die Gefahr, von einem Suizid irgendwie betroffen zu werden. Es gibt ja diese statistischen Werte, die ja mehr oder minder in den letzten Jahren so ein Plateau bilden. Ne? Also seit so etwa 15, 20 Jahren hat sich bei der Anzahl der Suizide in Deutschland, zumindest die im Hellfeld sind, nicht viel verändert. Was mich immer so ein bisschen irritiert, so wo ich mich dann frage, wie versuchen wir das eigentlich zu erklären, wenn wir feststellen, auf der einen Seite gibt es eine zunehmende Tendenz, sich auch mit psychischen Erkrankungen auseinanderzusetzen in der Gesellschaft. Gerade Stichwort Depression wenn wir davon ausgehen, dass gerade Depressive ein erhöhtes Risiko haben, sich zu suizidieren oder wo eine erhöhte suizidale Gefahr ist. Wie gehst du damit um, mit diesen Zahlen? Wie bewertest du die für dich und in deiner Arbeit?
Ja, also tatsächlich sind das ja so viele Faktoren, die da reinspielen. Diese Abnahme seit den 80er Jahren, die hätte uns ja erstmal zurücklehnen lassen können und sagen, wir machen alles richtig, Prävention wirkt oder wir tun mehr. Und dann gab es, wie du schon sagst, diese Stagnation oder dieses Plateau, was ich schon seit einigen Jahren sowieso per se anzweifle, weil es seit der Einführung der Datenschutzgrundverordnung auch eine sogenannte Umkodierung gibt. Die ist aber gar nicht auf dem Schirm und wir wissen darüber auch noch nicht wirklich viel, wie hoch da nochmal das N ist, die in andere Kategorien umkodiert werden von den statistischen Landesämtern. Aber tatsächlich, und das ist ja der eigentlich spannende Punkt, jetzt eine deutliche Zunahme auch wieder haben, fast 10% 2022. Das heißt also spätestens jetzt müssten wir ja bei uns die Alarmglocken läuten und sagen, okay, Prävention wirkt nicht mehr oder etwas hat sich verändert. Und da ist uns auch beiden klar, ganz viel hat sich verändert im System der Medizin, aber auch natürlich gesellschaftspolitisch. Und da Suizidalität ja von diesen vielen Faktoren beeinflusst wird, eben auch von dem, wie es der Gesellschaft geht, kann man sich eher noch größere Sorgen machen, wie diese Entwicklung weitergeht. Also wir haben einerseits ein stärkeres Bewusstsein für psychische Erkrankungen. Ich glaube auch, dass in vielen Bereichen der Medizin wir ja diesen Fortschritt haben, besser erkennen, besser behandeln können, verglichen mit einem Zustand vor 30, 40, 50 Jahren. Wir sehen aber jetzt schon wieder im System, dass das auch schwieriger wird, Stichwort Personalmangel, Stichwort Zeit, all diese Sachen. Das heißt, da kommt eher wieder so ein negativer Shift drauf. Aber ja, ich glaube, wir müssen, und das passiert ja auch gerade in Deutschland, wir müssen gerade eher sehr, sehr verstärkt darauf gucken, weil ich befürchte persönlich, dass die Suizidrate eher weiter ansteigen wird, unabhängig jetzt davon, ob wir dieses Thema Suizidassistenz mit reinnehmen.
Ja, ich finde, das berührt ja auch total viele Themen, gerade auch Stichwort wie ist die Entwicklung bei einer besonderen Risikopopulation, nämlich den jüngeren Menschen, also die dann zwischen 16 und 25, wo es ja auch die Tendenz eher gegeben hat zur Zunahme, wo wir uns ja schon systemisch auch fragen müssen, wie können wir darauf gut antworten? Je länger man sich mit diesem Feld beschäftigt, desto mehr Fragen hat man. Man könnte jetzt natürlich ableiten und sagen, gut, mit der Psychiatrie-Enquete und hatten in den 1980er Jahren gab es sicherlich ganz andere Zahlen, Suizide, die auch in Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen dann stehen, dass da mit einer Öffnung hin in die Gemeinden und in die Lebenswelten mehr auch psychische Erkrankungen mehr Platz in der Gesellschaft hatten, dass damit diese Zahlen abgenommen haben. Aber das hat offenbar seine Grenzen gehabt, ne? Und es gibt ja viele Leute, die sich im Gesundheitssystem mit dem Thema Suizidalität auseinandersetzen und da auch Strategien entwickeln, um sich zu überlegen, wie können wir all diese Erkenntnisse, die wir aus den Jahren der Auseinandersetzung damit haben, so formulieren, dass wir Ansätze herstellen, wo wir wissen, okay, das hilft. Was kannst du dazu sagen? Was gibt es für konkrete Ansätze? Es gibt zum Beispiel von der Depressionshilfe diesen Ansatz mit den unterschiedlichen Ebenen. Dieses vier Ebenen oder vier Säulenmodell, ich weiß jetzt nicht die genaue Bezeichnung, sieh es mir nach. Mhm. Aber das finde ich zum Beispiel einen sehr interessanten Ansatz.
Mhm. Genau. Naja, ich bin eher, also das ist ja immer, je nachdem, wie ich es beschreibe, was ich am Ende damit meine, ist häufig nach meiner Erfahrung, sind das ähnliche Dinge, die dahinterstehen. Und wenn ich über Suizidprävention spreche, dann adressiere ich ja auch die unterschiedlichen Ebenen, ob universell, selektiv und indiziert oder primär, sekundär und tertiär. Und genauso müssen wir gerade für dieses komplexe Phänomen Suizidalität auch rangehen. Das heißt, ich brauche in der allgemeinen gesunden Bevölkerung Primärprävention, Awareness-Kampagnen, all das. Ich brauche Gatekeeper-Trainings. Und je weiter ich in das Gesundheitssystem komme oder in die Betroffenheit von einzelnen Menschen, desto spezifischere Maßnahmen brauche ich. Da reicht es dann nicht mehr mit gießkannenartig irgendwas auszuschütten. Und das wiederum finde ich es echt verblüffend, die Diskrepanz zwischen, wie viel wir eigentlich wissen, was wirkt, und wie viel davon in der Realität umgesetzt wird. Also mein Stichwort immer gebetsmühlenartig auf jedem bei jedem Vortrag: Wir wissen, wir haben effektive Psychotherapieprogramme für Menschen nach Suizidversuch, Stichwort RISE, Stichwort ASEP, Stichwort CAMS. Und schau mal bitte, in welchen psychiatrischen Kliniken in Deutschland diese Programme etabliert sind. Du wirst sehr wenige finden. Also ich kann jetzt auch niemanden, ich habe keine Statistik darüber, aber wann immer ich irgendwo bin, frage ich ja danach. Und das gibt es nicht. Während wir für viele andere Probleme, die auch klar auf dem Schirm sind und benannt werden in der Psychiatrie, ob es soziales Kompetenztraining ist, die Suchtgruppe ist oder irgendwelche anderen Phänomene, die zum Teil auch diagnoseübergreifend auftreten, da bieten wir überall was an und da zweifelt doch auch kein Mensch mehr dran, dass das wichtig und wirksam ist. Also warum kommen wir in dem psychiatrischen Klinik in Deutschland nicht an den Punkt und sagen, ey, das ist unser Worst Outcome, das ist das bei uns, was uns am meisten Sorge bereitet, wenn Menschen suizidal sind, deswegen zu uns kommen oder während der Behandlung suizidal werden. Warum tun wir hier nicht strukturiert, es muss nicht gleich immer standardisiert sein, aber ein bisschen Standard gehört da auch rein, finde ich. Warum fokussieren wir nicht auch darauf? Und das finde ich, das diese Entwicklung, die braucht es jetzt, glaube ich, echt in den nächsten Jahren und diese Aufmerksamkeit dafür.
Was glaubst du, woran das liegt? Ist das so ein Stigma-Problem? Also ich glaube ja, viel, gerade auch gesellschaftliche Wahrnehmung hat ja immer viel mit Stigma zu tun. Suizid und Suizidalität ist natürlich auch ein Thema, womit sich keiner gerne auseinandersetzt in unserer Gesellschaft, obwohl das natürlich ein erheblicher Belastungsfaktor natürlich für die Betroffenen ist, aber eben auch teilweise ja erhebliche Behandlungsressourcen notwendig macht. Ne? Es gibt viele Patienten, die in der Klinik sind und vielleicht auch in die Ferne gerückte Perspektiven haben oder Entlassperspektiven haben, die sich gar nicht entwickeln können, weil einfach keine Stabilität erreicht wird. Glaubst du, der Painpoint ist nicht da irgendwie? Also irgendwie scheint es ja wahrnehmungsproblematisch zu sein.
Genau, es gibt zwei Punkte. Wenn ich wieder die Ebene außerhalb der Klinik betrachte und so diese universelle Sachen, da begegnet mir immer, das ist tatsächlich das Thema Stigmatisierung und vor allen Dingen noch diese Mythen in den Köpfen. Ich kann doch darüber keine Awareness-Kampagne machen oder da bringe ich die Leute drauf oder eben dieses, ich kann das sowieso nicht verhindern. Wenn er sich das Leben nehmen will, dann macht er das so oder so. Das ist auf dieser Ebene noch sehr, sehr verbreitet nach meiner Erfahrung. Aber in der Klinik selbst ist es ein ganz anderes Argument in meiner Wahrnehmung, nämlich die, und das hatte auch eine Geschichte dahinter, es ist ein Zitat, welches ich von einer Person bekommen habe, an die ich mal herangetreten bin, weil ich da etwas bewegen wollte. Und da wurde mir wortwörtlich gesagt, und das spricht es so sehr oder es fasst es so sehr zusammen, nämlich: Die Behandlung eines suizidalen Patienten gehört zur Kernkompetenz eines Psychiaters. Und wenn wir mit der Haltung rangehen, dann ist ja automatisch impliziert, na, da kann ich ja sowieso nichts mehr tun oder muss ich nicht besonders drauf aufpassen. Und seit ich diese Antwort bekommen habe in dieser Diskussion und ich mit dieser Brille durch die Gegend renne, denke ich, ja, genau das ist es. Alle meinen, etwas dafür zu tun. Es ist ja nicht so, dass es ignoriert wird. Im Gegenteil, du sagst ja, wir haben so viele Patienten, die das betrifft, auch außerhalb der Psychiatrien, in den Notaufnahmen etc., in den Rettungsleitstellen. Aber es wird so, naja, es gehört halt dazu. Und in welchem anderen Fach, frage ich dann wieder, ob es die Anästhesie ist in der operativen Medizin, würde man so rangehen und sagen, naja, ich verbessere jetzt nicht die Narkosemethoden oder ich verbessere nicht die Parameter, die ich messe, damit nichts schief geht. Würde doch keiner machen. Aber wir gehen so ran. Und das finde ich furchtbar. Und da denke ich, auch da hoffe ich natürlich, dass sich jetzt über die nächsten Jahre etwas ändern wird in der Einstellung und in diesem Denken. Dieses Thema, das ist nicht selbstverständlich. Ja, das gehört für uns stärker dazu als vielleicht für andere Fachbereiche, aber das heißt nicht, dass wir da einfach nicht mehr das Augenmerk drauf richten sollen.
Wir müssen uns ja verdeutlichen, dass der Großteil der Menschen mit psychischen Erkrankungen gar nicht von einem Psychiater behandelt wird. Ja? Also das ist ein Problem. Ja, also wer da überhaupt einen Psychiater hat, der ist ja schon, kann sich ja schon glücklich schätzen. Das heißt also, es gibt ja Untersuchungen dazu, ne? Dass Menschen, die sich suizidieren, teilweise ja auch Kontakt ins Gesundheitssystem suchen gezielt, ne? Und dann vielleicht mal Andeutungen machen. Oder es gab zum Beispiel eine Studie, die ich mal gelesen habe, wo untersucht worden ist, wie so die zeitliche Dynamik ist, dass jemand sich aus dem Nichts mal wieder seit Jahren bei seinem Hausarzt zum Beispiel vorstellt und dann 3-4 Wochen später, also in relativ kurzen Zeitabständen oder sogar noch kürzer, dann tatsächlich sich suizidiert, wo irgendwo eine Form der Kontaktaufnahme oder Hoffnung vielleicht, ich meine, vielleicht interpretieren wir das auch alles nur da rein, aber würde mir das natürlich wünschen, dass Menschen auch nachvollziehbare Verhaltensweisen zeigen, die wir so bewerten können. Und dann ist das natürlich problematisch, wenn Ärzte, die jetzt auch nicht psychiatrische Professionelle sind, trotzdem da so ihre Berührungspunkte mit haben oder Berührungsängste mit haben. Wir haben ganz oft, telefoniere ich mit ärztlichen Kollegen aus anderen Kliniken, die mich dann anrufen und sagen, ja, ich habe hier einen Patienten, der ist suizidal, den möchte ich jetzt überlegen. Was ist denn mit der Patientin oder was sagt der Patient denn? Über was sprechen Sie? Und es geht ja auch viel um Terminologie bei der ganzen Geschichte. Also wie bei immer bei psychischen Erkrankungen. Und dann heißt es ja, ich frage die Patienten doch nicht, ich bin doch kein Psychiater. Also das gehört ja gar nicht in meinen Arbeitsbereich. Ich sage, Entschuldigung, das ist im Moment Ihre Patientin, die Sie behandeln. Und jeder Arzt kann einen Patienten fragen, ob der plant, sein Leben zu beenden oder wie konkret sich das jetzt anfühlt. Dafür brauche ich, ne, natürlich haben wir eine spezialisierte Ausbildung, klar, das will ich auch gar nicht wegreden, aber das gehört nun mal, wie du schon sagtest, ob das jetzt ein Anästhesist ist oder ob das jemand ist, der in der Notaufnahme steht, ein Notarzt muss das genauso wissen und thematisieren können, wie ich auch als Psychiater natürlich eine vernünftige körperliche Untersuchung machen kann. Ne, kann ich auch nicht sagen, ja gut, hier, nee, Reflexe prüfen und so, Pupille leuchten, nee, schicke ich dann mal zum Neurologen, die Patienten. Ne, das ist ja eine, aber auch das ist eine Stigmatisierung von Patienten oder vielleicht auch die Sorge, selber etwas falsch zu machen. Ne,
genau. Ja. Das sind die zwei Sachen. Ich denke, die Stigmatisierung, auch dieses Problem von, um Gottes Willen, wenn ich den Sack aufmache, wer weiß, was dann passiert. Also ganz viel die Ängste, die mir begegnen, auch die nicht ausreichenden Schulungen in diesen alle, also du hast vorhin die Hausärzte angesprochen und wir haben die alte schöne Gotland-Studie, die hat das ja so wunderbar gezeigt, wenn ich die Hausärzte wirklich richtig gut schule und aufkläre und fortbilde zum Thema Depression, sinkt die Suizidrate und zwar um bis zu 60% im Anschluss. Ne? Also einfach, dass die in der Lage sind, eine Depression besser zu erkennen und auch besser zu behandeln. Wir wissen aber auch, dass dieser Effekt wieder verschwindet. Das heißt, du müsstest dafür sorgen, dass die Leute regelmäßig Schulung machen und auch da habe ich ein Beispiel. Kennst du, wir sind verpflichtet, also hier bei uns in der Klinik, ich muss einmal im Jahr ein Reanimationstraining machen. Das schreibt mir mein Arbeitgeber vor, diskutiere ich gar nicht. Aber kein Arzt ist gezwungen oder wird gezwungen und ich will auch gar nicht über Zwang sprechen, sondern dass es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein müsste, das ist ein Worst Outcome, wie gehe ich damit um, das ist eine Komplikation oder das macht den Verlauf schwieriger oder was auch immer. Natürlich bilde ich mich zu diesem Thema explizit fort. Und du musst kein Facharzt für Psychiatrie sein, um mit einem suizidalen Menschen umzugehen. Du musst nicht mal ein Arzt sein. Das, was ich außerhalb der Klinik an Fortbildung mache, erkläre ich den Leuten immer, es geht ums Dabeisein, es geht um bei jemandem bleiben tatsächlich, physisch manchmal im akuten Sinne und es geht um das Begleiten und das hat für mich immer etwas im ursprünglichen Sinne der Seelsorge. Ich bin nicht kirchlich gebunden, aber dieses Begleiten, das Annehmen des Menschen in seiner Not, darum geht es eigentlich in einer akuten suizidalen Zuspitzung und das sollte eigentlich jeder Mensch können, beziehungsweise wenn das nicht kann, kann man das lernen oder man kann sich dazu fortbilden. Da kommt aber noch ein letzter Punkt dazu. Wir leben in einem System, was das nicht mehr gut ermöglicht. Also Stichwort Hausärzte, wie viel Zeit haben die pro Patient, pro Kontakt? Und da hört es schon wieder auf, wenn der Arzt keine Zeit mehr hat, um mit dem Patienten zu sprechen. Das ist dann mein sehr plattes Beispiel. Dann hat der Chirurg kein Skalpell mehr, um zu operieren. Würden wir auch nicht hinnehmen. Aber wir nehmen es hin, dass wir Ärzte gar nicht mehr genügend Zeit haben, um wirklich diesen Sack auch aufzumachen.
Ja, ich denke, das ist auch nochmal was ganz Wichtiges, was du sagst, dass man nicht jetzt die unendliche Befähigung braucht, im professionellen Rahmen jemanden durch eine suizidale Krise von A bis Z durchzuleiten und dann irgendwie auch noch eine Perspektive herzustellen, sondern vielmehr zu verdeutlichen, ne, ich höre dir zu, ich frage, wie es dir geht, ne, ich bin ein Ansprechpartner, du kannst mir vertrauen, du kannst das mit mir thematisieren. Ich glaube, viele Leute sprechen das natürlich auch nicht an, weil sie Angst haben und wissen, wenn es um Suizid geht, da machen alle ernst und dann passieren auch Sachen mit mir, die die ich vielleicht nicht will oder nicht mir vorstellen will für mich. Ne? Stichwort zwangsweise Unterbringung zum Beispiel, ist ja dann im schlimmsten Fall manchmal zu kommen kann. Aber das ist natürlich nochmal eine Add-on-Stigma für die Patienten, dass die das eigentlich für sich behalten müssen und das auch selber aushalten müssen. Ne?
Ja, genau. Ja. Also es gibt viel zu tun im Sinne von Awareness schaffen. Da sind wir schon gut dabei, finde ich. Auch gerade was das Depressionsthema betrifft, da hat ja Stiftung Deutsche Depressionshilfe beziehungsweise die Bündnisse unfassbar tolle Arbeit geleistet über die letzten Jahre. Aber für Suizidalität, für das Thema wünsche ich mir das auch, weil eben auch nicht jeder Suizid durch eine Depression erklärt werden kann. Es ist viel komplexer und es gibt so viele Faktoren. Und wenn du mit Angehörigen und Hinterbliebenen sprichst, wird dir gar nicht so selten begegnen, dass die Hinterbliebenen sagen, nein, es gab keine psychische Erkrankung vorher bei meinem Mann oder bei meiner Frau, ne? Weil die hatten keine klassischen Veränderungen im Vorfeld, sondern das kam eher im Impuls und vielleicht durch andere Ereignisse getriggert. Also da muss man auch nochmal genau hingucken.
Genau, das zeigt, wie vielschichtig das ist. Auch welche Motivationen vielleicht dahinter liegen können. Ne? Aber es gibt ja diese Zahlen, die sagen so irgendwie zwischen 70 und 80 oder je nachdem, welche Studie man liest, ne, zwischen 60% und 80% wird zumindest davon ausgegangen, dass da eine psychische Erkrankung besteht. Aber es gibt ja auch besondere Risikogruppen zum Beispiel. Ne? Selbst Ärzte stellen ja auch eine besondere Risikogruppe für Suizidenten dar. Oder auch insgesamt Personen aus dem Hilfebereich. Ne? Polizisten, Feuerwehrmänner, Rettungsdienst, ja, das sind alles Personen, die einfach auch sicherlich tätigkeitsbedingt, erlebnisreaktiv, wenn das so auf ein gesamtes Berufsleben zusammenkommt, da auch ihr Bündel haben, was dann zu den eigenen biografischen Aspekten noch ohnehin dazu kommt.
Dazu kommt, genau. Kennst du die, also du kennst bestimmt diese ganzen Geschichten zu dem Thema Suizidalität bei Ärzten, mache ich ja auch immer gerne in den Fortbildungen, weil wir haben da eine Besonderheit im Gegensatz zur allgemeinen Bevölkerung, wo sich ja mehr Männer das Leben nehmen sich bei den Medizinern mehr Ärztinnen das Leben als die Ärzte. Und von den Fachgruppen her waren es nach den alten Arbeit eher immer die Anästhesisten, Notfallmediziner, gefolgt an Platz 2 von den Psychiatern. Jetzt ist es so, die am jüngsten zurückliegenden Studien zeigen tatsächlich die Allgemeinärzte, die Internisten ganz vorne, dann kommen die Psychiater. Und auch hier muss man mal überlegen, woran das liegt. Es wird ja in den Studien dann immer diskutiert, welche vielen Einflussfaktoren es hat. Vor allen Dingen natürlich an der Methode. Damit hast du ja auch die anderen Berufe schon angesprochen. Wenn ich die Waffe zu Hause habe oder durch meinen Beruf bei mir habe, ist die Wahrscheinlichkeit höher. Aber, und jetzt komme ich drauf, gerade wir Ärzte sind am schlechtesten im nicht nur erkennen, wenn es mir nicht gut geht, das kann ich immer noch relativ gut, aber sich Hilfe zu holen. Also wir haben eine Untersuchung dazu gemacht und das war wirklich auch verrückt für mich zu sehen, warum würdest du dir jetzt im Falle einer eigenen psychischen Krise, vielleicht sogar noch mit Lebensmühlengedanken, keine psychiatrische, psychologische, psychotherapeutische Hilfe holen? Ganz oben als Faktor war Scham erleben. Also man schämt sich als Arzt, es darf nicht sein oder das kann ja nicht sein. Gefolgt von dem eigenen Leistungsanspruch. Also wir dürfen doch nicht gerade eben auch keine psychische Anfälligkeit zeigen. Und das Dritte, und das war wirklich verrückt, ist insbesondere von den Medizinern anderer Fachrichtungen, die Angst vor berufsrechtlichen Konsequenzen. Also stell dir vor, wie in unseren Köpfen immer noch das verankert ist, um Gottes Willen, wenn ich jetzt depressiv werde oder versuche mir das Leben zu nehmen, dann verliere ich meine Approbation. Also so wäre für mich unvorstellbar, aber so denken offensichtlich einige von unseren Kollegen noch. Und da braucht es auch viel. Auf der anderen Seite kennst du ein einziges spezifisches Angebot für das Thema Suizidalität bei Medizinern. Ich kenne keins. Wir kennen für das Thema Suchtproblematik, Substanzkonsumstörungen gibt es eine ganze Reihe von Angeboten, aber für das Thema nicht. Da frage ich mich auch wieder, warum? Wir sind eine gefährdete Gruppe sozusagen.
Genau, es gibt ja gerade für so Substanzkonsumstörungen gibt es ja professionelle Posten, wo dann besonders ausgebildete oder besonders weiter fortgebildete Ärzte sich dann auch der Behandlung von den betroffenen Ärzten annehmen. Ja, da müsste es analog dazu natürlich ähnliches ein ähnliches Modell geben. Das heißt, das ist ein Problem, was ich vielleicht auch, was du gerade sagtest, welche Merkmale bringen diese Patienten mit? Die bringen mit, ich darf nicht suizidal sein, also das fällt nicht gut auf, ja, also es fällt auf meine Kompetenz, auf meine Leistungsfähigkeit zurück und ich darf mir auch keine Hilfe holen. Und das sind ja zwei so Faktoren, bei den Männern so ganz vorne dabei sind, ne? Also erstmal darf ich nicht nach Hilfe fragen, weil, ne, das machen ja nur Schnappschwänze und dann reflektiert das auch noch schlecht auf meine Fähigkeit und auf meine Leistungsfähigkeit und mich nimmt auch keiner mehr ernst, ja? Also das sind da so ganz viele Dinge, wo Männer scheinbar benachteiligt oder sich selber benachteiligen durch diese Einstellungen und durch diese Sichtweisen. Also ich würde noch mal gerne wissen, was du glaubst, wie wir im Gesundheitssystem mit dem Thema, also jetzt gerade in psychiatrischen Kliniken auch mit dem Thema Suizidalität umgehen sollten. Du hast ja gesagt, es gibt auch validierte und strukturierte Herangehensweisen, die müssten die nur eingebaut werden in deinen Augen oder müsste einfach eher in den einzelnen Einrichtungen nochmal gezielt die Auseinandersetzung damit stattfinden und zu sagen, wie wollen wir das eigentlich angehen für diese Patienten? Also was können wir tatsächlich erreichen? Weil es gibt ja Studien, die sagen, eine Krankenhausbehandlung schützt nicht vor Suizidversuchen. Ne?
Nee, gar nicht. Also ist ja eine Hochrisikoklientel und insbesondere natürlich die Entlassung und die Zeit danach, die ist ja nochmal kritischer. Da haben wir auch über die Studienlage nicht so einen Abfall zu verzeichnen. Also während die allgemeine Suizidrate in vielen Ländern ja runtergegangen ist über die Jahre, das, was wir eingangs hatten, ist das mit der poststationären Suizidsterblichkeit nicht so gut gelungen. Also ich glaube, es braucht in jeder Klinik das Bewusstsein, vor allen Dingen das Bewusstsein von den Leitungsebenen, das ist ein besonderes Thema und das bedarf auch besonderer Aufmerksamkeit und es ist halt nicht einfach nur, es gehört zu unserem Alltag dazu. Und dann muss aber, glaube ich, auch jede Klinik schauen, es hängt ja sehr von Versorgungslage, Größe etc. ab, welchen Stellenwert sie einräumt. Und man kann da schon so etwas, das arbeiten wir auch gerade, sowas wie SOPs kreieren im Sinne von, was gehört denn dazu? Beginnend mit der Ausbildung von Weiterbildungsassistenten, aufhörend bei regelmäßigen Fortbildungen auch für die gesamte Belegschaft inklusive Pflege und anderen Berufsgruppen. Wie gehe ich um, wenn es einen Suizid in der Klinik gab? Auch da gibt es nach meiner Wahrnehmung riesengroße Unterschiede, wie die Kliniken damit umgehen, auch mit Angehörigen dann umgehen. Sowas, da sollte man Konsens finden. Das wünsche ich mir so ein bisschen, dass das aus der Leitlinie, die ja gerade erarbeitet wird, da als Empfehlung hervorgehen wird. Weiß ich aber noch nicht, weil die ist ja noch nicht da. Und dann tatsächlich die Überlegung, ist es sinnvoll, an bestimmten Punkten zu standardisieren? Die Standardisierung hat ja wie immer Nach- und Vorteile. Als wir das in Dresden eingeführt haben mit dem Dresdner Weg, war zunächst der Widerstand relativ hoch, weil ja alle dachten, oh Gott, jetzt noch einen Fragebogen ausfüllen. Das haben wir begleitet, ein Kollege von uns hier, der das als Thema auch begleitet hat. Und wir haben wirklich fast durchweg positive Erfahrungen, die gerade die Pflege, die hauptsächlich, das geht ja um diese Skala, dieser NASCA-Scale, ist ja gar nicht viel, es ist wirklich ganz klein, ein kleiner Baustein. Da hat alles gezeigt in der Begleitung davor und danach, dass der Aufwand gar nicht hoch war, vor allen Dingen, weil wir es jetzt auch in unser elektronisches Patientenerfassungssystem mit eingebaut haben. Weniger Informationsverlust und die Leute sich auch durch die Schulung und durch die Aufmerksamkeit, die einfach definiert ist zu bestimmten Punkten im Verlauf einer Behandlung, auch sicherer fühlen. Wir wissen, dass wir damit nicht unbedingt die Kliniksuizide reduzieren werden. Das können wir einfach nicht sagen, aber wir können die Kompetenz und die Zufriedenheit der Mitarbeiter im Umgang damit deutlich erhöhen und damit auch die Sicherheit. Und das muss sich jede Klinik für sich überlegen, ob sie nicht da bereit ist, ob es jetzt der Bogen ist oder eine andere, aber eine gewisse, ich sag mal, Teilstandardisierung nicht doch auch einzuführen, so wie wir es auch wieder für andere in der Geriatrie, Bartel-Index oder, der wird auch nicht mehr diskutiert, der wird einfach gemacht, ne? Dass wir da überlegen, wie können wir für dieses Thema da ein bisschen mehr Struktur schaffen. Das, glaube ich, wäre
gut. Das wäre ja, von der Überlegung her ist das ja niedrigschwellig, aber es ist halt natürlich in den Köpfen, ist das natürlich eine erhebliche Ressourcenbarriere, So, wenn die dann sagen, ja gut, da muss ich jetzt noch was ausfüllen. Auf der anderen Seite, no pain, no gain. Ne? Also es ist ja wirklich so. Also wenn ich Patienten tatsächlich qualitativ gut behandeln will, dann muss ich natürlich auch dahin gucken, wo es halt auch zeitintensiver ist und wo es auch mehr Auseinandersetzungen bedarf und wo man sich dann noch mehr mit den Patienten eben auseinandersetzen muss. Du hast jetzt gerade schon zwei Dinge angesprochen, die ich auch nochmal gerne thematisieren möchte. Einmal Kliniksuizide ist ja so dein auch Steckenpferd und Tätigkeitsschwerpunkt, dem du dich angenommen hast. Du hast nämlich genau eine Datenbank damit aufgebaut zur Erhebung von Kliniksuiziden. Wo kam so die Überlegung her, zu sagen, das ist etwas, was wir brauchen? Wie seid ihr da drauf gekommen? Was ist da so der Punkt, der dich drivet?
Das Ganze ist ja entstanden im Rahmen eines BMG-Projektes, damals 2017, mit einer Förderung, wo wir die Datenbank, Klinik-Suizid-Datenbank aufgebaut haben. Und die haben wir tatsächlich auch von Beginn an in zwei Teile geteilt, nämlich in die bauliche Suizidprävention und die nicht bauliche Suizidprävention. Und der Gedanke war, ich erlebe in meiner Klinik zum Glück und du vermutlich in deiner auch, es sind trotz alledem seltene Ereignisse. Wir haben im Schnitt je nach Größe der Klinik manchmal 1, 2, manchmal 3. Und wenn die Klinik größer ist, haben wir vielleicht auch 4, 5 oder 6 Kliniksuizide pro Jahr. Daraus kannst du aber weder eine Statistik machen, noch kannst du irgendwas ableiten. Das heißt, es ist ziemlich schnell offensichtlich, wir brauchen Daten gebündelt. Und das kann man nur mit so einer zentralen Datenbank machen, wo wir versuchen, es so schlank wie möglich und trotzdem mit den wichtigen Einflussvariablen zu erfassen. Wo finden die statt? Wissen wir ja auch ziemlich gut, Rückzugsräume beispielsweise. Wir gucken ja eben immer noch auf diese bauliche Geschichte. Wo kann ich baulich suizidpräventiv arbeiten? Und das ist auch immer noch kein Selbstverständnis, dass Kliniken heutzutage so gebaut werden. Im Gegenteil, manchmal hat man das gar nicht auf dem Schirm. Aber auch, was kann ich von der Einschätzung her machen, etc. Und die Hoffnung ist, die Datenbank wächst ja. Alle Kliniken machen das freiwillig. Das kostet extrem viel Aufwand, die Kliniken zu überzeugen, weil auch das natürlich erstmal ein Mehraufwand ist. Kriegt ja keiner Geld dafür, ne? Sondern man muss sich hinsetzen und eine halbe Stunde Daten eingeben. Aber genau die Idee dahinter, wenn wir genügend Daten haben, und das fängt ja jetzt langsam an zu wachsen, können wir erstens gucken nach Mustern gucken, die wir dann auch auf die jeweilige Klinik runterbrechen können, wenn wir genügend Jahre zusammengesammelt haben, aber auch in der Gesamtgruppe der Ereignisse schauen, von Orten, von Methoden, von Erfassungssystemen, was davor, danach oder währenddessen gewesen ist, um dann den Kliniken das zurückzuspielen und zu sagen, okay, guckt mal hier und hier, das haben wir festgestellt, guckt doch mal eure Präventionskonzepte an, was kann da geändert oder angepasst werden. Das ist eigentlich so die Grundidee. Und so ein bisschen ist es auch dann ein Stück Art von Qualitätskontrolle, weil natürlich die Kliniken, die da mitmachen, das sind auch eher die, die das auf dem Schirm haben als Thema, ne?
Das heißt, es ist an sich so eine Mischung aus Transparenzherstellung für die Beteiligten, die sich da einbringen als Teilnehmer. Und dann die Hoffnung, aus diesen zusammengetragenen Daten ableiten zu können, okay, da gibt es nochmal vielleicht Punkte, auf die man vorher noch gar nicht so richtig geguckt hat. Ja, also wir machen da auch seit ein paar Jahren mit. Ich finde das auch ein total wertvolles Tool.
Hast du mal die Auswertung gesehen? Ja. Ihr kriegt ja einmal im Jahr eine Auswertung von uns, ne? Also du siehst jetzt auch, wie das wächst, wie wir auch versuchen, da noch Dinge zu modifizieren, ohne das gesamte System umzuschmeißen. Und Transparenz, wichtiger Stichpunkt, ist uns ja sowieso wichtig, aber muss man auch immer wieder gebetsmühlenartig den Kliniken erklären, nicht im Sinne von wir offenbaren irgendwas, in welcher Klinik was passiert. Das ist alles hochkomplex, der Datenschutz, also der ist bei uns so hoch aufgehangen, weil natürlich kein Mensch möchte, dass irgendwie daraus dann eine Schlagzeile entsteht, im Gegenteil. Aber was wir auch machen, und da sehen wir uns so ein bisschen als Dienstleister, ist, dass wenn es jetzt forschungsinteressierte Menschen gibt und die sagen, Mensch, ich würde die spezifische Fragestellung, wie ist es in forensischen Abteilungen oder wie ist es da und da, und diese Fragestellung an uns richtet, wir das mit unserem Kuratorium besprechen, dann explizit diese Daten rausfiltern, dann kann das auch als wirklich Datengrundlage für eigene Forschungen genutzt werden. So sehen wir uns auch ein bisschen als Dienstleister, weil wir glauben, nur so kommt überhaupt so ein bisschen sozusagen auch neuer Input im Sinne von Erkenntnissen kann dadurch gefördert werden?
Du sagst es ja schon, das ist eine Grundlagendatensammlung sozusagen, um überhaupt auch weitergehende Schritte damit bedienen zu können in der Zukunft. Was du auch noch gerade gesagt hattest, ist, es wird eine Leitlinie zur Suizidalität geben. Da seid ihr wahrscheinlich fleißig am Überlegen. Und da würde mich natürlich interessieren, A, wann soll die kommen? B, wie erhoffst du dir, dass die uns in den Kliniken und in der Versorgung Hilfestellungen geben kann? Sind das genau die Punkte, über die wir gerade gesprochen haben? Oder ist das, ich meine, was wir gerade besprechen, ist ja sehr, hat viele Ebenen, ist häufig auch sehr theoretisch, ne? Aber in meinen Augen muss Leitlinienarbeit ja mittlerweile die Praxisorientierung ganz konkret da haben. Wir haben ganz viele tolle Leitlinien, die ganz umfangreich sind und ganz, ganz groß sind, wo man am Ende aber manchmal mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen hat. Was hoffst du da?
Also erstmal finde ich es großartig, dass es eine Leitlinie geben wird. Auf die haben wir ja schon viel zu lange gewartet. Auch, dass es eine S3-Leitlinie wird. Da sind wir aber, glaube ich, nicht mehr so naiv zu glauben, dass wir für viele Teilbereiche innerhalb dieser Leitlinie eine super Evidenz finden werden. Das wäre mir leider nicht, das ist auch klar. Das heißt, es wird an vielen Stellen dann auf eine Empfehlung hinauslaufen, auf einen Konsens hinauslaufen. Aber selbst das ist ja schon mal toll, wenn es das erstmals in Deutschland gibt für dieses spezifische Thema. Was mir so ein bisschen Sorgen macht parallel, ist, dass wir gerade auch an anderen Leitlinien nicht mitarbeiten, aber wissen, dass es die gibt. Zum Beispiel, wenn es dann um die Suizidassistenz geht, wo ich denke, sollte erstmal die Prävention oder der Umgang mit Suizidalität im klinischen oder im medizinischen Kontext drehen. Da wird auch gerade ganz viel gemacht. Da gibt es eine S2K-Leitlinie geben. Umgang mit Sterben und Suizidassistenz, dieses Geschichte, das nehmen wir da bei uns gar nicht so sehr rein. Das wird schon auch thematisiert, aber nicht als riesengroßes Thema. Aber zum Beispiel ein Thema, was mich immer bewegt, wer mich kennt, weiß das auch, ist, dass auch in so einer Leitlinie Klarheit geschaffen wird, was haben denn unsere Medikamente für einen Einfluss? Und das ist auch nach meiner Wahrnehmung den Psychiatern immer noch nicht allen klar, dass wir sind alle froh, dass wir Psychopharmaka haben. Bei manchen ist es aber auch kritisch im Sinne von Suizidalität eher verstärken können. Und dann rede ich gar nicht von den alten Substanzen, das haben wir irgendwie immer noch in der Pharmakologie gelernt, sondern eben auch was Neuere machen. Auf der anderen Seite, dass sowas wie Lithium einfach zu wenig eingesetzt wird. Und wir wissen, dass es einen suizidprotektiven Effekt hat, was ich gar nicht verstehe, aber aus der Unkenntnis oder auch wieder aus den Mythen heraus, dass Lithium ein schwieriges Medikament ist, was es gar nicht ist. Also all so eine Sachen, da erhoffe ich mir sehr, dass in der Leitlinie da eine Klarheit kommt und auch sozusagen jüngere Kollegen sowieso, aber auch Erfahrene dann nochmal so ein Schwarz auf Weiß sehen, das macht Sinn, weil das steht in der Leitlinie, kann ich machen.
Es gibt zu wenig Fürsprecher für Lithium in den Kliniken. Also das ist ja ein bekannter Fakt.
Ja.
Ich kann nur sagen, das ist der Großteil rankt sich, sind ja wirklich Mythen umrankte Substanz. Und kann dir da nur beipflichten, dass wir das viel zu wenig nutzen, genauso wie wir andere Punkte zu wenig nutzen, die wir als wirksam erkannt haben für Patienten, ob das auch aus anderen Störungsbildern ist, ob das Depotmedikation ist, die wir zu wenig einsetzen, ob das Behandlung mit Clozapin ist, die wir zu wenig machen, ob das EKT-Behandlung ist, die wir zu wenig machen. Und eben auch der Einsatz von Lithium, der halt eben verfügbar ist, der billig ist, der einen willigen Patienten braucht vor allen Dingen. Das ist ja eigentlich das Haupthindernis in meinen Augen. Alles andere lässt sich gut monitoren, die Datenlage. Es gibt, glaube ich, keine bessere Datenlage für den Einsatz von irgendeinem Medikament als von Lithium, was ja tatsächlich in diesen auch Real-World-Evidenzen zeigen kann, dass es das Leben tatsächlich erhält und Suizide verhindert. Da freue ich mich natürlich, wenn ihr das auch so festhalten könnt, weil es einfach, ich glaube, in wenig Leitlinien auftaucht. Ne? Und natürlich taucht es irgendwo in der NVL auf. Ne? Also dass da in der nationalen Versorgungsleitlinie für Depressionen dass natürlich auch Stimmungsstabilisierung gut ist und natürlich taucht da irgendwo auch Lithium auf unter irgendeinem Punkt. Aber es kriegt nicht die Wahrnehmung und die Öffentlichkeit und auch die Umsetzung, die es eigentlich verdient hat, obwohl wir es schon so lange zur Verfügung haben und gut verträglich ist. Ob das jetzt Depression, bipolar ist oder als Augmentation bei Therapieresistenz. Genau, das finde ich toll, wenn das da seinen Platz findet. Ich würde so mal langsam zum Abschluss kommen.
Ja.
Würde ich gerne noch fragen, was du dir jetzt mit dem Einsatz der nationalen Suizidpräventionsstrategie, ne? Der Gesundheitsminister Lauterbach hat ja auch angekündigt, da jetzt richtig in die Vollen gehen zu wollen und hat da ja auch richtige Zusagen gemacht. Was glaubst du, was jetzt im Moment Priorität hat? Was glaubst du, was sich in absehbarer Zeit oder was hoffst du, was sich messen lässt in absehbarer Zeit? Und was glaubst du, was im Moment das Wichtigste ist?
Ja, jetzt sind wir alle ganz gespannt, nachdem die Strategie rauskam und was jetzt eigentlich weiter passieren wird, weil eine Strategie ist super gut und nett und hat ja auch wirklich wichtige Punkte dabei, aber ist ja erstmal eine Absichtserklärung, für mich zumindest. Und was wir brauchen, und da sind wir ja die ganzen Akteure weiter dabei und werden da auch nicht locker lassen, die gesetzliche Verankerung, weil die am Ende auch erst eine halbwegs stabile finanzielle Förderung zusichert von Leistungen, die in dem Bereich erbracht werden müssen. In der Strategie wurde ja sehr viel Wert auf die Evidenz gelegt. Deswegen ist grundsätzlich von meinem wissenschaftlichen Herangehen kann ich das sehr gut verstehen und finde das auch gut, vor allen Dingen angesichts begrenzter Ressourcen. Nur darf das nicht dazu führen, dass dann Dinge, für die es noch nicht so viel Evidenz gibt, einfach unter den Tisch gekehrt werden, weil wir wiederum ja wissen, dass es nicht so viel Evidenz für bestimmte Sachen gibt, weil wir gar keine Forschungsförderung dafür bekommen. Also eine Studie zu machen, um mit so einem Outcome zu messen, also ich habe wirklich ein paar Studien schon gemacht zu dem Thema, es ist so unfassbar aufwendig und komplex, du kriegst so unfassbar schwer Fördermittel. Und gerade für sowas wie niedrigschwellige Angebote, da Effekte zu messen, ist echt hochaufwendig. Und wir würden ja dem Ganzen, dass es trotzdem hilfreich ist und ganz vielen Menschen, also vermutlich auch wirklich viele Leben retten, würden wir total das würden wir in Abrede stellen, wenn wir sagen, dafür gibt es keine Evidenz, sondern wir müssten gucken, warum gibt es keine und die müssen wir auch herstellen. Also ich hoffe mir, dass wir nicht aufgeben, zu einer gesetzlichen Verankerung zu führen, das wäre mein wichtigster Punkt, und aber diesen Komplex aus Evidenz, was ist alles gut und richtig, was braucht es aber in der Versorgung, Stichwort Telefonnummer in Deutschland, einheitliche, so eine Geschichten und diese Förderung auch von niedrigschwelligen Angeboten, wo ich am Ende, glaube ich, fest das Gesundheitssystem entlaste, weil ich habe die 24-7-Versorgung in dem Krankenhaus, aber nicht alle Menschen mit suizidalen Krisen müssen ins Krankenhaus gehen, aber wenn es die einzige Stelle ist, die verfügbar ist, dann gehe ich dann doch hin. Also so, dass man das wirklich komplex denkt und dass sich das Ministerium auch die Leute ranholt, die davon was wissen und die das mit einbeziehen und auch diese gesetzliche Verankerung selbstverständlich in verschiedene Bereiche rein muss. Da fangen wir am Baurecht an, da hören wir bei Daten auf, also ganz verschiedene Ebenen betrifft das ja. Aber dass das gelingt, und ich bin nicht mehr realistisch, dass es in dieser Legislatur gelingt, aber ich hoffe, dass das ein Thema ist, im Übrigen auch wieder Regelung der Suizidassistenz, was auch über diese Legislatur hinausgehen wird und dann weiter auf dem Tisch bleibt. Das wäre mein größter Wunsch.
Was ich am erstaunlichsten finde, ist, dass das jetzt Fahrt aufnimmt und dass wir das Thema schon so lange kennen und dass wir uns schon so lange mit dem Thema auseinandersetzen. Aber das zeigt auch nochmal, wie ja kleinschrittig gerade Veränderungen, die eine politische und auch eine Zusammenarbeit im Gesundheitswesen brauchen, wo die naturgemäß einfach sehr träge sind, dass das einfach da seine Zeit braucht, und hoffen wir mal, dass das jetzt anlaufen kann. Also ja, vielen Dank, liebe Ute, für deine sehr ausführlichen Darlegung. Fand ich sehr spannend, sehr schön, habe mich gefreut. Und ich hoffe, dass deine Vorstellungen da nicht enttäuscht werden und dass wir uns da zu gegebener Zeit auch im positiven Sinne drüber austauschen können und dann resümieren können, dass das alles so gelaufen ist, wie du dir das vorstellst.
Ja, das wäre wunderbar. Sehr schön. Genau.
Vielen Dank dir und alles Gute für dich und deine Arbeit.
Vielen Dank und mach's gut.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast, mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.